Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Manchmal steht die These eines Forschers ganz klar im Titel seines Buches, seiner Studie, gilt für die folgende auf jeden Fall: besser leben statt mehr haben. Die These des Hamburger Zukunftsforschers Professor Horst Opaschowski. Er war ja von 1979 bis 2010 Gründer und wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen in Hamburg. Und uns interessiert nun, ob wir tatsächlich einen Sinneswandel erleben, weg vom Besitz hin zu mehr Lebensqualität. Und darüber will ich jetzt mit ihm reden. Schönen guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Nicht mehr haben, sondern besser leben. Was genau haben Sie denn erfragt?
Ja, seit Beginn der Krise oder der Dauerkrisen, müssen wir ja schon sagen, von Corona, Ukraine-Krieg, Energiekrise, befragen wir die Einstellung der Deutschen, ihre Hoffnungen, ihre Wünsche, aber auch ihre Ängste und Einstellungen. Und da stellen wir eben fest, dass diese Dauerkrisenzeit die Menschen nachhaltig verändert hat. Also die Deutschen sagen mehrheitlich, ich denke jetzt mehr über mein Leben nach, ich lebe bescheidener, ich konsumiere maßvoller. Und das überraschende Ergebnis, sie sagen noch dazu, ich vermisse nichts. Also weniger haben, weniger besitzen, weniger über Eigentum und anderes nachdenken. Stattdessen konzentrieren sie sich auf Immaterielles, das wichtiger wird als die materielle Wachstumssteigerung.
Ist das die Einsicht in eine Notwendigkeit oder sehen Sie da wirklich einen längerfristigen Trend?
Ja, es gab ja schon ähnliche Entwicklungen. Ich denke an die 70er Jahre, da tauchte der Begriff des Postmaterialismus auf. Nur damals war es ein Sattheitsphänomen. Die hatten eigentlich genug, die Menschen, und viele sagten, was kann ich denn eigentlich sonst noch mit mir machen? Ach richtig, da gibt es ja noch die Lebensqualität. Jetzt ist es anders, jetzt ist insgesamt der Wachstumsbegriff dieses immer mehr in Frage gestellt. Und Sie fragen jetzt, was macht eigentlich das Wirkliche des Lebens aus? Und Sie besinnen sich ja auf, hätte man gesagt, auf 3, 4 F, Familie, Freunde, Frieden, Freiheit. Das sind alles Begriffe, die wir kennen. Aber sie werden jetzt wirklich gelebt und ersehnt und auch realisiert.
Weniger ist mehr. Gilt das auch für diejenigen, die sowieso schon wenig haben?
Ja, die Frage ist berechtigt. Mich hat aber vieles überrascht, dass die Unterschiede zwischen jung und alt, aber auch die Unterschiede zwischen Geringverdienenden und Besserverdienenden nicht gewaltig sind. Dieser Einstellungswandel hat eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung inzwischen ergriffen.
Spielen bei diesen Entscheidungen, bei diesen Veränderungen auch ökologische Gründe eine Rolle? Also, dass man einfach weniger verbrauchen möchte?
Ja. Ökologisch, da sind die Deutschen hin und her gerissen. Also auf der einen Seite sagen sie natürlich, also dieser Klimawandel und die extremen Wettererscheinungen, das ist das größte Risiko für die Zukunft. Aber wenn es sozusagen um das persönliche Verhalten geht, dann sind sie dann doch wieder sehr zurückhaltend. Also die Kluft zwischen Einstellung und Verhalten ist gerade im ökologischen Bereich noch sehr, sehr groß. Ich übertreibe es etwa. Jugendliche würden vielleicht im Winter die Skipiste runterbrettern und abends ein Umweltseminar besuchen. Also so können sie ihr Gewissen ein wenig beruhigen.
Nun beschäftigen sich Soziologen ja schon lange mit dem Degrowth. Also ist Wohlstand wirklich nicht mehr an Wachstum gekoppelt?
Ja, diese Wachstumsdebatte, die hat jetzt richtig begonnen. Vor ein paar Tagen hat Gentiloni, der Wirtschaftskommissar der EU, gesagt, wir müssen über das BIP nachdenken. Wir brauchen einen neuen Wohlstandsmaßstab und nannte ihn Wohlbefindensmaßstab. Das ist genau meine These in diesem Buch. Weg vom bloßen Wohlstands- und materiellen Denken hin zum Wohlergehen und auch die Die EU-Chefin von der Leyen hat vor ein paar Tagen gesagt, Wachstum ist deswegen nicht für die Ewigkeit tot. Denn wachsen muss ja vieles weiterhin, aber eben auch Qualitatives. Und das meine ich. Also der Mensch ist unendlich entwicklungsfähig und auf dieses Wachstum in Kultur, in Wissenschaft, in Medien, überall wird Wert gelegt. Also man kann den Wachstumsbegriff nicht generell verdammen, allenfalls im Wirtschaftsbereich, wenn man nur immer das immer mehr betont und nicht danach fragt, ob es auch immer besser wird.
Sie haben das Wort, die Abkürzung BIP benutzt, nur für alle, die das jetzt nicht wissen, das ist das Bruttoinlandsprodukt, das dann nicht mehr der Maßstab sein soll. Es gibt ja auch viele, die ein bedingungsloses Grundeinkommen verfechten. Es gibt einen Verein, der sogar eins verlost. Es gibt viele Untersuchungen darüber. Sie sehen das nicht nur kritisch, sondern Sie sagen auch, die Mehrzahl der Befragten bei Ihnen hätte das kritisch gesehen.
Ja, es sieht so aus, als sei das bedingungslose Grundeinkommen eine Utopie, die wir fast auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben können. Die Hauptursache ist eine motivationale. Die Menschen wollen nicht einfach irgendetwas bekommen ohne Gegenleistung. Also Leistung und Gegenleistung gehören für sie zusammen. Und der Wunsch nach Leistung, der ist ja sozusagen im Menschen angelegt, von Kindheit an wollen die Menschen etwas leisten. Also Einkommen ist ganz okay, aber bitteschön nicht bedingungslos. Das ist die Meinung der Bevölkerung.
Also nicht Geld für nüscht, wie die Berlinerin sagen würde.
Ja.
Es geht auch um Arbeiten im Alter und damit sympathisieren auch viele der von Ihnen Befragten. Nun sind Sie jetzt 82, gehen Sie da nicht stark von sich selbst auf? Das hängt ja auch sehr vom Beruf und von der Gesundheit ab.
Ich gehe vielleicht ein wenig voran. Der Wunsch ist in den Menschen ausgeprägt. Viele wollen im Leben beschäftigt sein. Sie wollen gefordert werden, sie wollen wichtig bleiben. Und das ist keine Frage des Alters, ob sie 70, 80 oder 90 sind. Insofern werden wir über die Flexirente und dieses Zeitfenster, wann beginnt der Ruhestand, neu nachdenken müssen. Im Grunde genommen wollen die Menschen ein Leben lang beschäftigt bleiben. Und wissen Sie, der Cellist Casals, der Spanier, wurde mal gefragt, warum er im Alter von 91 noch täglich Cello übe. Und da hat er geantwortet, ich glaube, ich mache Fortschritte. Und das ist das. Im Grunde genommen geht das auf Rousseau zurück. Die unendliche, die Perfektibilität bis ins hohe Alter. Ja, das ist das, was man eigentlich allen wünschen kann, soweit sie gesundheitlich und natürlich auch finanziell das leisten können.
Besser leben, ohne mehr zu haben. So könnte man die Veränderung variieren, die der Zukunftsforscher Professor Horst Opaschowski in seinem neuen Buch beschreibt. Danke für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke auch. Einen schönen Tag.
Ihnen auch.